Kein Rind muss mehr sterben, kein Schwein mehr geschlachtet werden. Nur weil wir Appetit auf ein saftiges Steak haben. Darauf verzichten müssen wir trotzdem nicht, sagt Zukunftsexperte Lukas Pierre Bessis. Er ist überzeugt, dass uns eine gute Zukunft erwartet und wir in allen Bereichen des Lebens positiv nach vorn schauen können. Diese Aussichten, die schimmern nicht in irgendeiner Kristallkugel. Lukas reist um die ganze Welt, trifft sich mit Forschern und Startups, bekommt Studien in die Hand. Wenn es irgendwo eine neue Entdeckung oder einen wissenschaftlichen Durchbruch gibt, ist Lukas am Ball. Er isst auch weiter Steaks, nur ist das Fleisch dafür bald aus Mikroben. Na dann mal ab an den Herd.
Folgen Sie dem Zukunftsexperten Lukas Pierre Bessis auf allen Podcast-Plattformen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung helfen.
Der Zukunftsjäger, eine Produktion der Audiofabrik.
Ja, mutig eingeführt, aber es ist tatsächlich wichtig zu verstehen, dass je älter wir werden, werden wir auch immer mehr Menschen auf dem Planeten, weil wir ja weniger sterben. Und hochgerechnet im Jahr 2064 werden wir die 10 Milliarden Menschengrenze erreichen. Und wie kriegst du jetzt 10 Milliarden Menschen satt, wenn du weißt, dass erstens die Tierzucht, abgesehen jetzt vom Ethischen, einfach sehr viel Weideland benötigt und so weiter, aber auch das Anbauen von Soja oder Weizen, Getreide, alles, was wir so also einmal verfüttern, aber auch selber essen, Salate etc. 70% der Menschheit wird in Städten leben. Ein Drittel der CO2-Gase oder der Klimaverschmutzung wird auf unsere Lebensmittelindustrie zurückgeführt. Großteil davon natürlich eben die Tierzucht, aber auch das Land, das wir brauchen, um 10 Milliarden Menschen dann zu ernähren. Und deshalb ist es so wichtig, diese Technologien zu verstehen, die jetzt kommen. Zwei Beispiele möchte ich dir heute beibringen. Einmal das, was du gerade eben gesagt hast, das dezentrale Fermentieren. Das ist diese Idee von, wie machen wir Proteine und entkoppeln quasi Landwirtschaft von Nahrungsmittelindustrie oder Tierzucht von Nahrungsmittelindustrie. Und das zweite ist das Thema vertikaler Landbau. Zu sagen, okay, wir brauchen nicht 360 Hektar Land für Salatbau, sondern wir brauchen nur 1 Hektar und bauen in die Höhe. Und das funktioniert jetzt schon, gibt es auch jetzt schon und das wird die Zukunft bestimmen für uns und das wird unser Leben besser machen, beziehungsweise auch den Klimawandel aufhalten und alle satt kriegen.
Lass uns mal beim Fleisch loslegen. Wann hast du das letzte Mal gegrillt?
Vorgestern.
Was lag da auf dem Rost?
Schaschlikspieße und ein T-Bone Steak. Und es ist mir gelungen, lustigerweise. Ich bin kein großer Griller, aber ich habe jetzt gelernt, man muss einfach nur dabei bleiben. Früher habe ich einfach draufgelegt und weggegangen und habe mich gewundert, hoppla, es ist zäh wie Schuh.
Gas oder Kohle?
Gas.
Das muss man auch können dann, ne?
Ich hatte das Gefühl, es ist einfacher, weil man die Hitze besser einstellen kann. Da ist ein Thermometer dabei und in der Anleitung stand drin, machen Sie es erstmal ganz heiß und dann machen Sie es auf weniger Grad und dann ging's.
Also du isst gerne Fleisch?
Ja.
Was hältst du von diesen Ersatzprodukten? Weil das kommt ja jetzt auch immer mehr auf den Markt. Also es gibt ja Firmen, die haben früher Fleisch gemacht und machen heute eigentlich nur noch diese Veggie-Schnitzel und Co., weil der Umsatz jedes Jahr steigt.
Steigt auf bescheidenem Niveau, aber es steigt. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein Trend da und auch exponentiell das Wachstum. Aber es ist immer noch weit weg von, wenn man sieht, wie viel nach wie vor Fleisch gegessen wird.
Schmeckt dir das? Hast du es mal probiert?
Ja, schmeckt. Ich frage mich immer, warum es die Schnitzelform haben muss. Also muss es denn so ausschauen? Erinnert mich immer an den Witz von Loriot. Ich Birne Helene aus Apfel. Ich esse es aber nicht unter falschem Namen. Man muss sich halt gedanklich frei machen. Das ist etwas Neues, ja. Und bei Tofu hatte ich mal so ein ganz herbes Erlebnis. Ich dachte, es sei ein Schnitzel, so ein paniertes und dann reingebissen und die Konsistenz war halt nicht wie Fleisch. Es war dann so auf einmal so schaumig weich und das war dann so eine herbe Enttäuschung. Und das halt wenig Geschmack hatte. Aber auch das ist auch viele Jahre her und mittlerweile hat man eben dazugelernt. Und gerade diese ganze Aufschnittersatzgeschichten, die es gibt, bei Aufschnitt ist ja sowieso, also eine Lione, da sind ja so viele Gewürze drin. Und gerade die sehr erfolgreichen Firmen, die das jetzt betreiben, die wissen ja, was sie so an Gewürzen verwenden. Und ob sie das jetzt auf Ei-Basis machen oder dann eben vegan auf irgendeiner anderen Basis, pflanzlichen, die wissen halt, wie sie es würzen müssen. Das ist einfach nur noch ein Konsistenzthema. Oder man löst sich vom Konsistenzthema und es schmeckt tatsächlich dann eben wie ein Bierschinken oder wie eine Lione. Oder so.
Ich finde, das ist das beste Beispiel, wenn man im Supermarkt ist und vor diesem Regal steht, was früher irgendwie nur ein kleines Ding war und das wird irgendwie gefühlt von Woche zu Woche größer. Da sieht man eigentlich schon die Entwicklung, oder? Also,
Absolut. Dass
es vor allem erstmal vom Fleischkonsum weggeht.
Nicht weggeht, aber es macht ja Sinn. Es ist ja auch nicht immer gesund, nur Fleisch zu essen. Die Mischung macht wie so oft. Aber ich meine, dass in den letzten Jahren, dass da wirklich einen Quantensprung gab. Mhm. Auch geschmacklich. Tofu, was lange Zeit immer das Einzige war, was es gab, war jetzt wirklich nicht der Bringer.
Aber mittlerweile kriegst du ja Gyros und
alles mögliche
Döner und alles, genau.
Basis und die Flavoristen, wie die heißen, machen einen sehr guten Job mit den Aromen.
Also du sagst, für Leckeres aus der Pfanne, aus dem Topf vom Grill muss kein Huhn, kein Fisch, kein Schwein, kein Rind mehr dran glauben müssen. Wie soll das gehen?
Es geht nicht nur ums Leckere, sondern vor allem, es geht um Protein. Du brauchst ja Proteine. Und wie kriegen wir die abseits von Erbsen und eben Fleisch? Und da ist eben ein großer Trend, der auch von der EU stark gefördert wurde. Ein Startup, die ich auch besuchen konnte in Finnland. Solar Foods heißen die. Die haben jetzt schon 90 Millionen Startup investiert, kommen da von der Uni Helsinki und haben dieses Solar Foods gegründet. Und die nutzen eben Sonnenenergie, CO2, was sie aus der Umgebungsluft quasi absaugen und nehmen dann eben Mikroben, also ein Stück Dreck, wenn du so möchtest, und setzen das an in den Bioreaktor und dann fängt das an quasi zu gären, aber es wandelt eben nicht Zucker um. Die Mikroben essen quasi den Kohlenstoff und erzeugen dann eben Protein. Und dann wird das getrocknet und dann entsteht so ein Pulver, was so ein bisschen ausschaut wie Soja. Die nennt es dann Solein. Und dieses Solein, das kannst du dann eben verarbeiten zu, also die haben jetzt knapp 20 Gerichte entwickelt. Und jetzt Ende 2022 kommen sie jetzt raus mit ihren Produkten, die du dann nicht bei denen direkt kaufst, sondern ihr Geschäftsmodell ist, dass sie an die großen Essensproduzenten, an die Nestles, an die Oetkers dieser Welt, dann das eben verkaufen. Und das schmeckt, ja, also die haben mir gesagt, die haben auch Pasta und Hackbällchen und so Zeug. Und das schmeckt dann eben wie Hackbällchen.
Gut, aber der Herstellungsprozess klingt jetzt nicht so lecker, eher dass irgendwas in einem Reaktor gezüchtet wird, aber ich glaube, auf dem Schlachthof sieht es wahrscheinlich auch nicht
toll aus. Der Reaktor wird genannt, nennen es Gärtank. Also, wenn du überlegst, wir haben 1200 Brauereien in Deutschland.
Das ist nichts anderes.
Ne? 800 davon in Bayern, by the way. Und die meisten sind defizitär, aber die Brauanlage, die da steht, die wäre dafür, also mit leichten Modifikationen, aber die wäre dafür tauglich. Und wenn du damit dann Protein bauen, also quasi Fleischersatz bauen kannst, kriegst du einmal die Tierindustrie in den Griff, also diese ganze Schlachthöfe weg. Und du kannst eben dezentral das in jeder Stadt haben, sodass du dein Tier, also dein Proteinersatz, auch nicht irgendwie 400 Kilometer durch die Heide fahren musst oder unser argentinisches Rindersteak eben 15.000 Kilometer Anfahrtsweg hat. Das fällt ja alles weg. Also auch fürs Klima natürlich gut. CO2-Fußabdruck, dieses Rinderersatz ist.
Ja, wenn Kühe furzen, ist es, glaube ich, das Schlimmste fürs Klima.
Methan, das ist Methan, ja. Und das ist Weideland und alles, was da gerodet werden muss, damit du diese Rinder alle züchten kannst. Und du kannst halt mit dieser dezentralen Fermentation in jeder Stadt so eine Fermentieranlage haben. Du zeugst Protein und kannst dann eben in Indien, in Afrika und wo auch immer die Menschen dann eben satt kriegen. Nicht nur mit Erbsen, die auch wiederum Land brauchen und Wasser und alles, sondern eben mit den Proteinen, die du halt in deinem, ich sag jetzt Gärtank und nicht Bioreaktor, wo dann eben das ansetzt. Ja.
Gut, ich habe das nicht ganz 100% verstanden, was da wie womit. Aber man kann es vergleichen, es ist ähnlich wie beim Bierbrauen, da verstehe ich auch nicht alles. Ich trinke es trotzdem und finde es nicht eklig, also von daher.
Genau, die Mikroben wandeln eben nicht Zucker zu Protein, sondern du hast eben die Mikroben mit Kohlenstoff und Energie, die sie aus der Sonne erzeugen, also Elektrizität, und dann entsteht dann das Protein. Du musst nicht wissen, wie es funktioniert.
Du musst es essen.
Du musst es probieren.
Richtig. Und, ich bin ja auch bei der Schlachtung nicht dabei. So, das findet man wahrscheinlich auch nicht appetitlich.
Ja, und Bolzenschuss habe ich auch noch nie gesehen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es schmerzhaft ist. Aber das ist so die eine Sache und das kannst du halt global ausrollen. Wie kriegen wir die Menschheit ernährt, ohne dass wir jetzt überall Brunnen bohren müssen und Landflächen verbauen müssen? Ein super Startup ist in Kalifornien, die Firma Plenty. Die kannst du jetzt schon kaufen, deren ihre Salate in über 400 Supermärkten in Kalifornien. Die machen halt auf einem Hektar Land, produzieren sie dieselbe Menge, wie du sie auf 360 Hektar Land hättest. Salate und alles Mögliche. Jetzt kommt da das Zusammenspiel ideal zusammen von Kameratechnik, also optische Erkennung, künstliche Intelligenz. Die beobachtet den Salat, der in der Vertikalen quasi aufgezüchtet wird, und die sparen aufgrund dessen, dass sie es genau mit der Pipette begießen, also Automatisierung, 95% an Ressourcen, weil du viel weniger Wasser brauchst.
Wasserverbrauch in der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft verursacht rund 70% des weltweiten Wasserverbrauchs. Wegen unseres Klimas und der technisch hochentwickelten Bewirtschaftung beträgt der Wasserverbrauch der Landwirtschaft in Deutschland allerdings nur 25%. In Mexiko dagegen sind es 90%.
Zukunftsexperte Lukas Pierre-Bessis ist der Zukunftsjäger.
Eine Podcast-Produktion der Audiofabrik.
Also 95% im Vergleich zu herkömmlichem Ackerbau, 95% weniger Süßwasser wird da eben verwendet, weil die halt mit der Pipette den Salat optimal beträufeln und das Wachstum eben mit der Kamera beobachten von jedem einzelnen Salatkopf und das eben optimieren. Es ist im Reinraum, der Salat hat volles Spektrum, da kommen so UV-Lichter drauf.
Und der wächst dann mehr in die Höhe, als er so und so in die Höhe wachsen würde, oder wie muss ich
das vorstellen? Nein, du hast quasi mehrere Etagen. Du hast ein Hochhaus.
Ach so.
Und du hast 100 Etagen und dann wachsen die Salatköpfe quasi vertikal. Und damit brauchst du halt weniger Land und es wird von Robotern quasi alles bestückt. Der Salat ist komplett klimaunabhängig, kann der wachsen. Also egal, ob es jetzt eine Trockenzeit gibt oder eine Regenzeit oder einen Pilzbefall, das gibt's ja alles nicht im Hochhaus. Und der Salat, du musst auch nicht mal waschen. Den nimmst du direkt raus aus dem Regal und kannst ihn essen, weil da ja auch kein Hund drauf gepinkelt hat oder irgendwie ein Regen drüber ist. Gibt's halt alles nicht. Und das ist, steht dann in der Stadt. Das heißt, auch der Salat muss jetzt nicht 80 Kilometer vom Salatbauern zu seinem Supermarkt fahren, sondern in der Regel sind die Wege dann auch kürzer. Und wenn wir davon ausgehen, dass 70% der Menschheit in Großstädten lebt, hast du ja auch da wiederum CO2-Fußabdruck auf deinem Salat. Und all das fällt eben weg.
Aber wenn jetzt dann in Städten auch noch Gewächshochhäuser stehen, da ist doch so und so schon kein Platz mehr. Also da ist es schon schwierig, Wohnraum zu finden. Und jetzt wird ein Hochhaus geräumt, weil da der Salat wachsen muss.
Das würdest du natürlich nicht downtown machen. Ja? Das würdest du nicht im Zentrum der Stadt machen. In Berlin-Mitte steht jetzt ein Hochhaus für Salat. Wäre dämlich. Aber nee, natürlich in der Umgebung. Ja? Aber okay, eben nicht so weit weg, wo halt sonst der Landbau stattfindet.
Okay.
Und das ist natürlich sehr gesünder, lukrativer für alle Beteiligten. Es geht ja immer darum, wie ernähren wir die Welt? Wie kriegen wir überall was hin?
Also muss ich mir merken, vertikales
Farming. Vertical Farming oder okay, vertikaler Ackerbau.
Und Bioreaktor-Mikroben-Zeugs.
Genau, dezentrale Fermentation. Das ist das Schlagwort schlechthin, dezentrale Fermentation. Okay. Und das ist jetzt quasi in den Startlöchern, also ist die letzten Jahre alles erforscht worden, global eigentlich. Und das ist der Trend, damit kriegen wir die Welt satt.
Kein Hunger mehr in Afrika.
Ja, mit dezentraler Fermentation und mit vertikalem Landbau. Der vertikale Landbau ist deshalb auch wichtig, weil du gerade eben auch die Mieten angesprochen hast. Wenn ich natürlich 360 Hektar Land nicht mehr brauche für Salatbau, weil ich das alles auf einem Hektar mache, werden 359 Hektar Land frei, die ich dann als Wiesen nutzen kann oder eben für neue Baugebiete oder. Und wieder Wohnraum schaffen kann.
Wann ist es denn soweit?
Jetzt. Also plenty.
Na gut, ich kann ja noch nicht in den Supermarkt gehen und sagen, ich hätte gern ein dezentralisiertes, gibt es das schon zu kaufen, außer in Kalifornien.
Nee, in Kalifornien hast du vertikalen Landbau, ja, also da können Sie Salate jetzt schon kaufen und auch in Deutschland gibt es ja schon erste vertikale Farmen. Den Bioreaktor, dezentrale Fermentation, ist jetzt erforscht worden, das gibt es jetzt und wie gesagt, Ende des Jahres startet das finnische Startup Solar Foods mit der Produktion und die sammeln jetzt gerade noch Geld, weil sie natürlich weiter skalieren wollen, weil dann ist nur noch Economy of Scale, wie man so schön sagt. Also jetzt weiß man, es geht, jetzt brauche ich nur noch einen größeren Bioreaktor und kann Tonnen von diesem Protein herstellen und an die Nestles dieser Welt verschicken und die bauen dann ihre Essen da und kriegst dann die Pizza und dein Pasta-Gericht und ein Hackbällchen und.
Gibt es das schon quasi und es muss nicht noch erst was passieren, dass es großflächig gemacht wird? Nee. Das ist quasi eine Entwicklung, die wir nicht mehr aufhalten können.
Können wir nicht aufhalten. Das haben wir schon auch bezahlt mit unseren Steuergeldern, weil die EU das finanziert hat.
Also muss ich mir den Restaurantbesuch in der Zukunft dann vorstellen, wie bei Raumschiff Enterprise. Ich komme irgendwie rein, sage, ich hätte gerne eine Pizza Calzone und dann geht's los.
Genau, so kannst du es dir vorstellen. Du kannst aber auch anders vorstellen. Also, das wäre die einfachste Möglichkeit. Die Pizza Calzone wird dann irgendwo in einem Pizza Hub produziert für dich und wird dann geliefert per Drohne oder direkt per autonom fahrenden Taxi und du holst sie dann einfach. Es kann aber auch sein, dass dein Bosch oder Siemens oder wie auch immer Miele Backofen den 3D-Drucker drin hat und du hast dann den Burger von McDonald's oder Burger King oder von einem Lieblingsimbiss, die Rezeptur da drin haben und dann zahlst du quasi den Burger an deinem Backofen. Und der wird dann dort im 3D-Druck, ich hatte ja in der Folge um Medizin, hatten wir ja von Leber und Niere drucken gesprochen.
Ja? Ja.
Also, wenn wir Leber und Niere drucken können, die wir verpflanzen können, dann ist es doch viel einfacher.
Auch einen Burger zu drucken.
Einen Burger zu drucken, den muss ich irgendwo reinpflanzen. Und den druckt dann eben mein Backofen automatisch und dann brauchst du nicht zu Burger King gehen, aber es schmeckt dann wie Burger King und du zahlst auch an Burger King. Weil die doch die Rezeptmischung da drin haben und dann, du hast ja nur die Basisproteinzutaten, die Flavors, die es braucht und das geheime Mischverhältnis. Und dann ist es wie auch mit den ganzen Softdrinks-Herstellern, der bekannte, die Coca-Cola arbeitet ja auch schon ewig an dem Tab, wo du dann sagst, okay, ich habe mein Cola-Tab und dann kommt nur noch Wasser dazu oder Kohlensäure und dann schmeckt das wie Coca-Cola.
Also kann ich bei allen großen Restaurantketten dann bestellen und die drucken das in meinen Backofen rein?
Du musst nicht mehr hinfahren, sondern das druckt dann in den Backofen. Und das ist technisch möglich durch das Thema, also was wir schon in der Medizinsendung hatten, wo es dann um 3D-Druck von Organen ging. Und das Beste ist, wenn deine Vitaldaten auch noch bekannt sind, also deine DNA weiß deinen Backofen und wir wissen, du hast eine Unverträglichkeit da und da und da, dann wird das und das weggelassen.
Ach so.
Und dann hast du noch eine bessere Verträglichkeit von dem Ganzen.
Und dann sagt mir das ganze System, du darfst heute noch 6 Cheeseburger essen.
Oder 8.
Also jetzt haben wir geklärt, wo das Essen herkommt, diese 2 wichtigen Bausteine. Eine andere Frage ist ja auch noch, wie das dann verteilt wird.
Ja, absolut richtig.
Also die Transportwege und solche Geschichten.
Du brauchst deutlich weniger Transportwege. Es gibt ja Regionen auf der Welt, wo du eben keinen Ackerbau machen kannst oder wo es eben keine Viehzucht gibt. Und da musst du natürlich Sachen hin verschiffen. Ja, und das ist gerade ein riesen CO2-Thema, wenn unser Essen von keine Ahnung woher kommen muss. Und durch die dezentrale Fermentation.
Also die Erdbeeren im Winter und so.
Genau. Durch vertikales Farmen und durch durch dezentrale Fermentation kann ich halt direkt in unwirtliche Gegend gehen. Da, wo halt kein Ackerbau gerade möglich ist, weil es zu wenig Wasser gibt oder, kann ich dann eben das mit dem Bioreaktor oder die Viehzucht ersetzen und dann überall das eben verfügbar machen. Da, wo eben die Landwirtschaft nicht ertragreich ist für die Region, wo die Leute dann deshalb Hunger leiden. Und das sind so die gesellschaftlichen Impulse, die es dann eben gibt, dass ich dann eben Regionen satt kriege, die derzeit Hunger leiden, weil ich durch diese neue Technologie eben Proteinzugang schaffe oder eben einen Zugang zu Vitaminen, Salate und Ackerbau, weil ich das eben vertikal bauen kann. Und der Einfluss auf die Umwelt ist halt enorm, weil all diese ganzen Treibhausgase, die entstehen, wenn du überlegst, wie viel Fläche für Viehzucht drauf geht, wie viel Korn verwendet wird für die Viehzucht, ja, wie viel angebaut wird, was nicht für uns Menschen bestimmt ist, sondern für, also im zweiten Grades, ja, was für unsere Tiere erstmal bestimmt ist, damit die schön fett werden und wir dann das Steak bekommen. Diese ganze Flächen werden frei und können dann zum Wohnbau genutzt werden oder können auch allein zum CO2-Speichern genutzt werden, ja, weil dann wieder Bäume entstehen können, die dann den Klimawandel aufhalten.
Da denke ich gerade an unsere Folge 2, also wir werden alle unsere Jobs verlieren und die armen Bauern, die haben keinen Job mehr. Was machen die dann mit ihren Ackern?
Die machen dann Tourismus.
Oh ja. Ja, also die haben dann trotzdem noch Tiere, die werden aber allerdings dann nicht geschlachtet, sondern nur gestreichelt.
So. Streichelt so für die städtischen Kinder, dass sie dann da hingehen.
So war das früher mal.
Ja.
Da haben wir hier Schweine geschlachtet.
Genau.
Oder und dann sagen mal, die Kinder, na, heute ist das nicht mehr so.
Stell dir vor, Kinder sehen eine Kuh und dann, wo kommt jetzt die Milch raus? Und je nachdem, wo sie den Strohhalm reinstecken.
Um Gottes Willen.
Es gab mal eine schöne Grafik, glaube ich, in der Titanic darüber. Der Trinkmilchkurs.
Darüber, meinst du, die Bauern haben wirklich dann Angst um ihre Existenz?
Nein, die Bauern schimpfen ja jetzt gerade schon, dass sie zu wenig bekommen für alles, was sie machen. Man darf auch nicht vergessen, die Bauern sind wirklich Innovationsträger. Schon immer. Das ist so völlig unterschätzt. Aber wie fortschrittlich Bauern sind, schon immer. Die ersten, die mit dem dampfbetriebenen Traktor Furchen gezogen haben. Oder jetzt haben sie dieses, da war ich neulich auf einer Konferenz, Precision Agriculture, so nennt sich das, Präzisionslandwirtschaft, wo die dann mit künstlicher Intelligenz und Kameras auf ihrem Mähdrescher oder auf ihrem Sägerät oder die haben unglaublich automatisierte Prozesse, voll autonom jetzt schon fahrende Mähdrescher. Da sitzt dann einer nur noch im Büro in seinem Bauernhof und kontrolliert 4 Mähdrescher, die gerade die Ernte einfahren. Da sitzt kein Mensch mehr drauf. Das sind Riesengeräte, voll automatisiert von den ganzen Herstellern. Das ist super, super automatisiert und sehr, sehr fortschrittlich. Das Spannendste fand ich, dass die einen Traktorhersteller hier aus Deutschland, dass die Kameratechnik auf dem Gerät haben, auf dem Traktor und der ist wie so ein Tintenstrahldrucker, der erkennt mit der Kamera, ach guck mal, da ist der Salatkopf und nur da muss ich jetzt Wasser gießen. Also es wird nicht mehr so großspurig einfach begossen, damit so wie wir es zu Hause kennen mit unseren Gardena-Schläuchen und wir wässern den ganzen Rasen, sondern nur punktuell genau da ist jetzt der Salatkopf, da kommt jetzt ein Wasserspritzer oder ein Düngespritzer drauf und damit reduzieren die enorm effizient und es arbeiten auf einem Bauernhof, wo früher wahrscheinlich 100 Menschen gearbeitet haben, arbeiten jetzt 3. Also jetzt schon, sind die extrem effizient. Und trotzdem reicht's nicht. Wie viele Leute brauchtest du, um eine Kuh zu melken? Wir alle kennen diese Melkmaschinen, die einfach angezapft werden. Ein Bauer schließt dann alle Kühe kurz mal an und dann werden 100 Kühe gemolken. Ja.
Okay, also der Bauer geht dann in den Tourismus und bietet quasi Übernachtungen im Heu an und Kühe streicheln. Und
woran du jetzt wieder denkst? Nein, aber so, ja, Ferien auf dem Bauernhof.
Gibt es andere Jobs, die von der Entwicklung betroffen sind? Was ist mit dem Bäcker?
Der Bäcker, also mein, alles wird ja auch günstiger dadurch. Also alle Preise fallen ums Zehnfache. Ja, ich brauche weniger Wasser, 95%. Ich brauche weniger Energie. Alles, wo die menschliche Arbeit ein Faktor ist, ist teuer. Aber der menschliche Faktor wird halt immer weiter reduziert, weil eben alles automatisiert wird und optimiert wird. Das heißt, ich bekomme es günstiger und schneller. Und dadurch werden die Zutaten, die Rohstoffe natürlich für den Bauern günstiger. Und wenn du eben dezentral fermentierst, dann hast du in jeder Stadt so ein Ding. Das heißt, du bist auch unabhängiger als Region, als Stadt von der Globalisierung oder von so globalen Einflüssen wie eben Kriege oder irgendwelche Handelsrouten, die dann vielleicht mal verstopft sind, weil irgendein Schiff quer steht im Suezkanal. Mhm. Und das hast du natürlich dann eben, wenn du vertikalen Landbau machst, bist du nicht mehr abhängig von Öl, Krise und der LKW kann nicht fahren als Beispiel. Oder Sachen werden teurer, weil die Logistik so teuer ist, weil es halt weniger Logistik braucht, weil es ja auch vor Ort ist, dezentral.
Aber kann denn überall alles angebaut werden? Das frage ich mich, weil es gibt da klimatische Bedingungen, die ich nie ändern kann.
Also ich baue ja nicht mehr an. Ich baue ja in einem Hochhaus an. Mhm. Also ist egal, wie das Klima da draußen ist. Ich kann ein Hochhaus ja auch in Sibirien aufbauen und dort meine Salate für die Menschen in Vladivostok anbauen.
Oh, da muss aber beheizt werden. Also dann hast du ja auch wieder Energiekosten. Du sagst, alles ist
Sonnenenergie.
Günstiger.
Sonnenenergie.
Oh, okay.
Sonnenenergie ist ja auch da, die Sonne. Und ich kann sie auch speichern in Akkus, die auch günstiger geworden sind. Und fertig.
Also den Bäcker wird es weitergeben. Der kauft nur günstiger ein.
Der kauft günstiger ein und der braucht weniger Hände, die das machen, also wird dein Brot auch günstiger.
Die Milliarden Köche, die es gibt, werden die weiter kochen? Ja, die werden halt nur kein Fleisch mehr zubereiten, sondern dann...
Also die Köche, sagen wir mal, in der Fastfood-Gastronomie, die wird es nicht mehr brauchen. Ne? Das kann ein Roboter machen. In Paris hat jetzt die erste vollautomatisierte Pizzeria aufgemacht, wo dann eben der Teig ausgerollt wird und dann vom Roboter wird er belegt und dann kannst du da deine Pizza in 0, nix haben und eben die Pizzaioli, der Typ, der dann so die Pizza schwingt, den gibt's halt nicht mehr.
Das ist aber wiederum schade dann. Dem guckt man ja gerne zu.
Ich find's nicht schade, wenn es weniger Menschen bei Burger King oder McDonald's gibt, die
das stimmt.
Frikadellen wickeln.
Mir ging's ging's den Pizzabäcker.
Aber der Sternekoch, den wird's nach wie vor geben. Ja?
Italiano.
Das ist so, niemand muss ins Theater gehen, ja, um einen Film zu sehen. Also ja, das alte Film gucken war das Theater. Trotzdem sind die Theater gut besucht. Es gibt nach wie vor das Theaterpublikum und jede Stadt hat ihr Theater. Obwohl es viele Sachen parallel gibt, die in 4K gestreamt werden können. Trotzdem gehen die Menschen ins Theater. Also die Kunstform wird's immer geben. Also den Koch, der kunstvoll kocht und sich neue Geschmäcker einfallen lässt und interpretiert und den ich auch erleben möchte, weil ich ja seine Idee esse. Das wird es geben. Aber jetzt das Convenient, also dieses praktische, schnell mal irgendwie der Burger oder so, die Pizza to go, da wertschätze ich ja nie die Leistung des Pizzaiolis, ja, sondern ich brauche halt jetzt Kohlenhydrate mit Salami drauf.
McDonald's Drive-In und sowas wird es nicht mehr geben?
Komplett automatisierbar. Okay. Also je mehr Prozess, desto einfacher zu automatisieren. Gerade in Kalifornien, McDonald's jetzt schon den Drive-In, weil du es gerade eben erwähnt hast, automatisiert. Da sprichst du dann sowas wie mit einer Alexa und sagst dann deine Bestellung auf. Die versteht dann, dass du jetzt Big Mac und Chicken Nuggets gesagt hast. Und was sie jetzt noch machen, ist, dass Menschen im Hintergrund sind und das in die Tüten packen. Das kann natürlich ein Roboter machen und du fährst dann weiter und bekommst es dann in dein Auto geliefert.
Eine Frage, die ich immer stelle in diesem Podcast und stellen muss, wann ist das soweit?
Na, also das Bestellen ist jetzt schon soweit.
Du sagst immer jetzt, aber im Grunde packen die Leute das noch in die
Technologien,
Tüten.
Das ist ja das, was ich immer wieder versuche, den Leuten beizubringen. Die Technologien sind jetzt schon da. Es bleibt gerade nur daran hängen, an der Trägheit der Konzerne oder Trägheit der Ketten oder an dem Festhalten an Bewährtem oder an vermeintlich Bewährtem oder an der Nicht-Wandlungsfähigkeit unserer Unternehmen. Wie gesagt, die Pizzeria in Paris gibt's jetzt schon. Die Robotertechnik ist jetzt schon da. Jetzt die Frage, wer ist groß genug und sagt, ich investiere und ich erkenne den Mehrwert der Effizienzsteigerung, so ein Pizzahut oder so eine Pizzakette, der dann sagt, okay, komm, dann mache ich das jetzt und setze jetzt die Robotik ein.
Einer muss loslegen.
Ja, natürlich. Beziehungsweise da wird es auch wieder einen Wandel geben. Also der kleine Imbiss, der wird sich das vielleicht nicht leisten können oder muss halt damit mal das ausrechnen. Viele wissen es nicht. Deshalb machen wir auch diesen Podcast, ja, dass die Leute lernen oder sehen, Mensch, es gibt den Sprachassistenten. Ich muss nicht das Telefon bedienen oder eben jemanden bezahlen, der eine dämliche Tätigkeit macht von Bestellung annehmen und im Computer eintippen. Ja, also wirklich so, du hast eine Alexa zu Hause, hoffe ich, oder so ein Google Home oder eine Siri oder irgendwas.
Ich bin da nicht so, nee.
Alter, was ist los mit dir? Das musst du haben.
Ich habe nur immer den Kollegen, da springt ständig die Uhr an. Was wollte ich? Hab dich nicht richtig verstanden. Also ich sehe noch nicht, dass das 100%
also meine grüßt mich jeden Morgen. Ich sage mal, guten Morgen, Alexa. Und dann sagt die, hallo, ich wünsche einen schönen Tag. Heute ist übrigens so und so Wetter. Und dann sagt sie mir noch irgendeinen motivierenden Spruch.
Ich bin
und
ja dabei.
Das wird in Zukunft auch so sein, wie so, du kennst auch Film Iron Man. So wird unsere Zukunft.
Wahnsinn.
Du hast so einen Jarvis, ja, der immer da ist und der weiß deine Vitaldaten, der weiß, wie du lebst, weiß deine Gewohnheiten und der passt sich immer mehr an und wird so wie dein Kumpel.
Was ich auf jeden Fall raushöre, ist, dass die Zukunft positiv wird. Und das gefällt mir.
Ist dir.
Milliarden Hektar Wald und Felder können von der Landwirtschaft einfach zurückgegeben werden. Dann können wir die riesigen Flächen alle wieder aufforsten zum Beispiel.
Ja.
Und die Erde damit wieder gesund machen. Das ist keine Fiktion. Wie das geht, hören wir in der nächsten Folge.
Der Zukunftsjäger. Eine Produktion der Audiofabrik.
Folgen Sie uns bei Spotify, Apple, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
Sie helfen uns, wenn Sie nicht vergessen, uns die 5-Sterne-Bewertung zu geben.